HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Es hat für viel Wirbel gesorgt und jetzt wird es abgebaut. Das umstrittene Banner bei der Kasseler Kunstmesse Documenta wird also künftig nicht mehr zu sehen sein. Und das ist auch nicht die einzige Konsequenz nach den vielen Antisemitismusvorwürfen. Die Documenta ist eigentlich eine regelrechte Institution. Seit 1955 bringt sie die Creme de la Creme der internationalen Kunst nach Kassel. Doch dieses Mal löst die Schau vor allem Empörung aus. Seit Freitag sorgt ein großformatiges Banner in der Kasseler Innenstadt für massive Kritik. Politiker, Forscher, aber auch Bürger sind entsetzt wegen der, wie sie sagen, antisemitischen Bildsprache des Werkes. Vanessa Rella mit den Einzelheiten.
Eine Collage des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi zeigt unter anderem einen Mann mit Schläfenlocken und einer Kopfbedeckung mit SS-Runen. Ein anderes Motiv bildet einen Soldaten mit Schweinsgesicht ab. Er trägt ein Halstuch mit einem Davidstern und einem Helm mit der Aufschrift Mossad, eine Bezeichnung des israelischen Geheimdienstes. Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, beklagt ganz klare Zeichen von Antisemitismus.
Ich glaube, es ist ein Musterbeispiel eines katastrophalen Krisenmanagements, vor allen Dingen eines Nicht-Hinhörens-Wollens. Denn wenn man hätte hinhören wollen, dann gab es im Vorfeld genügend Ermahnungen, es gab im Vorfeld die Sorge vor Antisemitismus, und wenn es dann nicht gelingt, im Vorfeld sich die dargestellten Objekte auch genau anzuschauen, dann muss man sagen, da hat man auch nicht hinschauen wollen.
Eine ganz klare Grenzüberschreitung, sagt jetzt auch Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle.
Wir fühlen uns beschämt. Es ist ein immenser Schaden für die Stadt Kassel, für das Land Hessen, für die Documenta entstanden. Es ist etwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Es gibt auf dem Friedrichsplatz eine Ikonografie mit eindeutigem antisemitischem Zusammenhang.
Gleichzeitig möchte Oberbürgermeister Christian Geselle betonen, dass die Documenta 15 nicht unter Generalverdacht gestellt werden soll. So schwer die aktuelle Debatte gerade auch sei, so begreife er sie auch als den Beginn eines offenen Dialogs. Für Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist das allerdings zu wenig.
Eine öffentliche Diskussion halte ich gar nicht mehr für notwendig. Wir brauchen nicht diskutieren. Wir haben offensichtlichen Antisemitismus auf der Documenta, einer mit öffentlichen Mitteln geförderten Kunstausstellung, erlebt, gesehen. Und damit ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Nach Monaten der Beteuerungen im Vorfeld der Documenta, dass es nirgends Antisemitismus gäbe, ist nun der Druck auf die Documenta-Verantwortlichen immens. Sabine Schormann, Generaldirektorin der Documenta, betonte, die Stadt Kassel habe im Vorfeld keine Kenntnis vom Inhalt des Banners gehabt.
Das hätte nicht passieren dürfen. Als die antisemitischen Bildsymbole im Banner von Taring Padi, The People's Justice, entdeckt wurden, habe ich sofort und umgehend das Gespräch mit allen Beteiligten gesucht. Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich betonen, dass es allen Beteiligten unendlich leid tut, dass sie Gefühle verletzt und Grenzen überschritten haben.
Klar ist jetzt schon, das Kunstwerk soll heute noch abgebaut werden. Doch selbst wenn das Bild verschwindet, die Vorwürfe bleiben bestehen und der Ruf der Documenta 15 ist nachhaltig beschädigt.
Der Antisemitismus-Skandal rund um die Documenta 15 zieht Konsequenzen nach sich. Infos dazu hatte Vanessa Rella. Transferhammer in Frankfurt. Ex-Fußball-Weltmeister Mario Götze wechselt zur Eintracht. Und wenn der Name Götze fällt, dann kommt vielen dieser eine besondere Moment aus dem Jahr 2014 wieder in den Sinn.
Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Ja, es war Götze, der damals das Siegtor bei der Weltmeisterschaft in Brasilien geschossen hatte. Und jetzt soll der 30-Jährige für die Frankfurter Eintracht punkten. Über die Hintergründe haben vor dieser Sendung meine Kollegen Gerd Kuhn und Matthias Merget gesprochen.
Ja, so wie wir es gehört haben, wird es ein 3-Jahres-Vertrag sein, was für einen 30-Jährigen absolut okay ist. Klar, Götze wird zu den Top-Verdienern gehören, aber zum Beispiel in Lissabon hätte er wohl mehr Geld verdienen können. Aber auch bei der Eintracht kann er unter Umständen sehr viel Geld verdienen, denn sein Vertrag soll stark leistungsbezogen sein. Also sollte er beispielsweise mit der Eintracht in der Champions League die K.O.-Phase erreichen, würde das entsprechende Zahlungen nach sich ziehen. Und Geld ist natürlich wichtig, aber auch nicht alles. Ich denke, Götze hat die Entwicklung der Eintracht genau verfolgt und hat einfach auch Lust, hier bei der Eintracht zu kicken.
Er hat ja zuletzt in den Niederlanden bei Eindhoven gespielt, davor allerdings bei Dortmund und dem FC Bayern. Das klingt so ein bisschen nach einem Rückschritt in seiner Karriere, oder wie würdest du das einordnen?
Ja, das war damals vor 2 Jahren erstmal ein Schritt zurück, aber wie ich finde, ein sehr kluger. Er blieb erstmal unter dem Radar der Medien und der großen Vereine und sportlich war er dort sofort gefragt und er hat sich unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt nochmal richtig gut weiterentwickelt, ist stabiler geworden und das war eine klasse Zusammenarbeit und ohne Roger Schmidt wäre Götze wohl auch nicht nach Eindhoven gegangen und ich glaube, dass er jetzt bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen in die Fußball-Bundesliga, wo er natürlich mehr im Rampenlicht stehen wird.
Was für ein Mensch ist denn Götze außerhalb des Fußballplatzes?
Ja, seit 2 Jahren hat er eine Familie, er hat einen Sohn, aber er versucht, sein Privatleben sehr privat zu halten. Und das kann ich sehr gut verstehen, denn nach dem WM-Sieg 2014 und seinem Siegtreffer im Finale war der Hype um ihn grenzenlos. Der Boulevard hat ihn wirklich auf Schritt und Schritt verfolgt und sogar über die Farben seiner Badehose im Urlaub berichtet. So weit ging das damals. Also er ist ein Typ, der jetzt natürlich gerne zurückgezogen lebt, kann ich gut verstehen. Aber Mario Götze ist auch ein Mensch, der sich Gedanken macht über das Leben außerhalb des Fußballs. Das zeigt, dass er sich seit Jahren sozial engagiert. Dafür wurde er auch schon vom Land Nordrhein-Westfalen geehrt. Vor allem für benachteiligte Kinder setzt er sich ein und er spendet auch persönlich sehr, sehr hohe Summen.
Mario Götze trägt künftig den Adler auf der Brust. Der Fußballstar wechselt zur Frankfurter Eintracht. Infos dazu hatte Matthias Merget aus der HR Sportredaktion. Bis zu 38 Grad hatten wir am vergangenen Wochenende und diese extreme Hitze hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig Trinkwasser ist. Doch genau das wird immer knapper und teurer. Eine Möglichkeit, Wasser zu sparen, ist verstärkt Brauchwasser zu nutzen. Wenn wir uns die Hände waschen, dann könnte man dieses Wasser recyceln und zum Beispiel fürs Blumengießen oder für die Toilettenspülung nutzen. Experten schätzen, dass auf diese Weise rund 1/3 unseres sauberen Trinkwassers eingespart werden könnte. Doch das Ganze in der Praxis umzusetzen, ist gar nicht so einfach. Warum genau? Darüber haben meine Kollegen Katrin Schmick und Oliver Günther vor dieser Sendung gesprochen.
Also die Nutzung von Brauchwasser könnte helfen, Trinkwasser zu sparen. Und ihr habt bei eurer Recherchetour ja auch gehört, viele Kommunen wollen das, finden das super. Die Frankfurter Römerkoalition hat sogar schon angekündigt, man wolle Brauchwassersysteme zum Standard machen. Also zumindest bei Neubauten. Also her damit, klingt doch super.
Klingt super, aber den ersten Haken hast du eigentlich eben schon selbst genannt, Neubauten. Denn okay, realistisch ist eine umfassende Brauchwasserlösung nur bei Neubauten oder in Neubaugebieten, weil da braucht man ein separates Leitungsnetz. Das muss komplett getrennt sein vom sauberen Trinkwasser, vom Trinkwassernetz. Und sowas nachträglich in ältere Häuser reinzubauen, das ist irgendwas zwischen unbezahlbar und unmöglich. Also bleiben Neubauten. Die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen hat uns gegenüber im letzten Jahr, im vergangenen Jahr gesagt, das kommt, das müsse sie jetzt nur noch mit dem Stadtrat für Planung und Wohnen, Mike Josef von der SPD, abstimmen. Den haben wir jetzt für heute Morgen für ein Interview angefragt und haben eine Absage kassiert und unserem Eindruck nach, weil die Stadt da einfach bislang nichts vorzuweisen hat. Fairerweise muss man sagen, die Römerkoalition in Frankfurt ist jetzt gerade mal 9 Monate im Amt, aber Tatsache ist halt auch, wenn man jetzt Brauchwassersysteme vorschreibt, einführt in Neubauten, in Neubaugebieten, dann kostet das viel Geld, richtig viel Geld. Geld, das am Ende Hauseigentümer und Mieter bezahlen müssen und Wohnen in Frankfurt noch teurer zu machen, als es jetzt schon ist. Das ist politisch eine heikle Kiste.
Aber jetzt ist Wohnraum ja nicht überall so knapp und so teuer wie in Frankfurt. Andere Kommunen könnten doch da vorangehen.
Ja, haben wir wiederholt auch gehört. Wir brauchen Brauchwasserlösungen. Gerade die Taunusgemeinden sind da sehr, sehr weit vorne dran. Die haben aber auch wirklich schon herbe Probleme mit der Trinkwasserversorgung gehabt, gerade wenn es heiß geworden ist. Aber die Kommunen sagen auch, wir brauchen da gesetzliche Vorgaben. Wenn wir das lokal regeln wollen, dann könnte jemand dagegen klagen. Ein anderer Faktor, viele kleinere Kommunen wollen junge Familien ansiedeln, einfach um nicht langsam auszubluten. Bauland ist auch da, aber wenn jetzt eine Kommune vorprescht und sagt, ha, bei uns müsst ihr aber ein Brauchwassersystem einführen, dann macht das das Bauen wieder teurer und dann droht man in der Konkurrenz mit anderen Kommunen, um neue Bürgerinnen und Bürgern, um junge Familien ins Hintertreffen zu geraten. Und deshalb sagen viele, wir hätten ganz gerne eine rechtliche Lösung, die dann auch für alle gilt.
Mhm. Man merkt schon, man zeigt so in verschiedene Richtungen. Ganz die Kommunen richtig, ja. Zeigen so in Richtung Land und natürlich auch Richtung Bund. Und ja, was kommt aus Wiesbaden und aus Berlin?
Unser Eindruck ist wenig bis nix. Das Land Hessen hat vor kurzem einen wasserwirtschaftlichen Fachplan vorgestellt. Das ist so eine Art Analyse und Ausblick. Da steht zum Thema Brauchwasser, stehen nur ein paar Dürresätze drin. Also sowas wie Brauchwasser kann helfen, Trinkwasser zu sparen. Okay, das wissen wir. Unser Fazit ist, alle wissen, Brauchwasser kann helfen. Aber wie so häufig richtig rangehen, eigentlich nur die, bei denen der Leidensdruck hoch sind. Ich habe schon auf die Taunusgemeinden vermiesen, die schon oft richtig Probleme hatten mit ihrer Trinkwasserversorgung, die den Wassernotstand zum Teil haben ausrufen müssen. Die Landespolitik tut sich da ziemlich schwer, steht auch so ein bisschen in einem Dilemma, denn Wasserversorgung ist kommunale Aufgabe. Das ist nachvollziehbar, dass das Land da vorsichtig ist, denn die, die in Sachen Brauchwasser zurückhaltend sind, weil sie halt nicht so viele Probleme mit ihrer Trinkwasserversorgung haben, die werden relativ schnell rufen, hey Wiesbaden, was mischt ihr euch da jetzt auch noch ein?
Oliver Günther war das mit Infos rund um seine Recherchen zum Thema Trinkwasserknappheit. Ja, nicht nur Wasser wird immer knapper und damit teurer, sondern vor allem auch Gas. Die Gaspreise schnellen zurzeit regelrecht in die Höhe und das bekommen auch die Verbraucher bei uns in Hessen zu spüren. Ursula Mayer mit einem Beispiel.
Der Frankfurter Restaurator Rainer Justis staunte nicht schlecht, als er vor ein paar Wochen einen Brief von seinem Gaslieferanten mit Gas bekam.
Mit der Ankündigung, dass die Gaspreise zum 1.7. angehoben werden, von 5,5 Cent je Kilowattstunde auf 21. Das ist brutal, was da kommt.
Der 51 Jahre alte Frankfurter ist auf Gas angewiesen, weil er damit kocht und seine Mietwohnung heizt. Strom kommt Rainer Justis ebenfalls immer teurer.
Mit Strom und Gas würde ich dann auf eine Rechnung von 440, 450 Euro kommen, was ich da monatlich nur für diese beiden Nebenkosten zu zahlen habe. Das ist eine zweite Miete.
Auf Anfrage heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Mitgas, man habe in letzter Zeit sehr viele neue Kunden aufgenommen und weiter, Zitat,
demzufolge mussten wir zusätzliche Gasmengen zu den derzeit sehr hohen Marktpreisen einkaufen. Die extrem gestiegenen Beschaffungskosten können wir leider nicht mehr ausgleichen und müssen deshalb den Erdgaspreis zum 1. Juli anheben.
Das tun beispielsweise auch die Mainova aus Frankfurt und die Stadtwerke Gießen. Laut einer Auswertung von Check24 verlangen seit März mindestens 25 hessische Energieversorger für ihr Gas mehr oder haben in den nächsten Wochen Preiserhöhungen geplant. Die bringen viele Kunden an ihre Belastungsgrenze, nicht nur Menschen mit niedrigen, sondern zunehmend auch mittleren Einkommen, meint Eva-Maria Winkelmann vom Deutschen Mieterbund Hessen.
Die Mieten an sich sind ja schon sehr hoch und da kommt jede Zusatzbelastung einer mittleren Katastrophe unter Umständen gleich.
Auch bei der Verbraucherzentrale Hessen sind die Preiserhöhungen beim Gas ein Riesenthema. Verbraucher sollten auf jeden Fall prüfen, ob sie bei ihrem Anbieter in einen günstigeren Tarif wechseln oder zu einem billigeren Anbieter wechseln können, meint Verbraucherschützer Peter Lassek.
Also eine Preiserhöhung, eine einseitige, eine Preisanpassung des Versorgers ist eine Änderung des Vertrages und jede Änderung des Vertrages rechtfertigt es, vom sogenannten Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen.
Gleichzeitig dämpft Lassek die Hoffnung auf Schnäppchen, denn aktuell gäbe es Preissteigerungen auf breiter Front. Deshalb könne es in vielen Fällen für Kunden genauso sinnvoll sein, die Füße stillzuhalten und abzuwarten, wenn das Gas woanders nicht wirklich günstiger ist.
Die Gaspreisanbieter erhöhen ihre Preise. Wie sich das bei uns in Hessen bemerkbar macht, darüber hat uns Ursula Mayer informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.